Amen. Dankeschön und ganz herzlichen Dank für das herzliche Willkommen. Ich war noch nie hier, aber kam heute irgendwie hier rein und fragte mich, wieso eigentlich nicht? Weil ich weiß von diesem Ort seit 20 Jahren und habe viele Freunde, die hier ein- und ausgehen und viele Kontakte seit jeher, würde vielleicht jetzt zu weit führen, aber irgendwie dachte ich so, selten mal, dass ich an einem Ort gewesen bin, wo ich direkt irgendwie so gefühlt war ich schon mal hier. So, aber also mit dem Herz vielleicht oder so, aber mit dem Körper noch nicht. Also ist jetzt nichts Esoterisches, ist mehr so ein Gefühl. Ne? Ich bin seit etlichen Jahrzehnten immer Pastor einer Gemeinde, jetzt gerade im Wechsel vom Rheinland nach Westfalen. Und immer wenn mir mal nichts einfiel, was ich predigen konnte, so Sommerferien oder so, kommt ja eh keiner und musste irgendwie wollte die neue tolle Predigtreihe noch nicht beginnen, dann habe ich sowas gepredigt wie Psalm 23. Habe immer gedacht, ja, der predigt sich quasi selber. Ne? Da musst du nicht viel machen, musst du nicht viel vorbereiten. Wer will da was gegen sagen? So, ne, Herr ist mein Hirte, total cool und liest den Psalm und sagst ein paar Sachen und war immer gut. Aber wenn ich mal dann eingeladen wäre in einer anderen Gemeinde als Gastprediger, da würde ich aber bestimmt über was ganz, ganz anderes predigen. Nur, ich glaube, es war Ende vorletzten Jahres, dass ich eine Begegnung mit diesem Text, mit diesem unfassbar bekannten Bibeltext hatte und auf einmal er mir in einem völlig neuen Licht wie ein Reden Gottes erschien und seitdem spreche ich schon mal öfter drüber. Wenn ihr mögt, ich dachte, das wäre vielleicht eine richtig coole Idee, so ein bisschen kirchliche Tradition, könnten wir ihn ja auch gemeinsam beten, dann wird das auch nicht von meiner Predigtzeit abgehen und ich hätte noch 2 Minuten gewonnen und es wäre irgendwie vielleicht auch eine ganz tiefe spirituelle Erfahrung für den einen oder anderen. Wollen wir mal ausprobieren? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Amen. Der Titel meiner Predigt heute Abend ist Die drei Gottesbilder oder warum es keine 151 Psalmen gibt. Aber dazu sage ich dann später was. Wichtig ist, dass wir verstehen, dass jeder von uns ein Gottesbild oder auch verschiedene Gottesbilder in sich trägt. Eins der 10 Gebote aus dem Alten Testament sagt ja, du sollst dir kein Bildnis machen, also jetzt nicht irgendwie so eine Götzenfigur oder Gottesfigur, die man dann anbetet. Warum? Weil ein Bild kann niemals Gott transportieren. Wir haben die Bibel und die ist von Deckel bis Deckel vollgestopft mit Bildern. Da ist einmal der Weinstock oder die Rebe, da ist einmal der Hirte, da ist einmal der Vater, da ist einmal der Bräutigam, da ist einmal der Kriegsherr, da ist einmal der König, da ist einmal, also ganz, ganz viele Bilder, die da gemalt werden und alle haben was mit Gott zu tun. Und je nachdem, wo wir geprägt worden sind in Bezug auf Gott, jeder von uns trägt seine Bilder in sich. Und dein Gottesbild bestimmt dein Glaubensleben. Ja? Wenn du zum Beispiel so ein bisschen schräges Gottesbild hast von so einem alten Mann, der da auf deinem Thron sitzt und ewig nur rumnörgelt und egal was du machst, hat er noch was dran auszusetzen und zu nörgeln und so. Wenn dich vielleicht so eine religiöse Prägung ganz früh erwischt hat, dann ist es sehr, sehr schwer in den dunklen Stunden deines Lebens ihm zu vertrauen. Dann ist es auch sehr, sehr schwer, manche Lieder so mitzusingen, wenn es dann so um Papa geht und um Nähe geht und so. Und ich lobe ihn, weil er würdig ist. Ja, so. Aber so diese Nähe, das kann man dann gar nicht aufbauen. Also was ich sagen will, ist, das Bild von Gott, das du in dir trägst, hat direkte Auswirkungen auf dein Leben mit Gott, auf dein gesamtes Glaubensleben. Jetzt ist es ja so, David und ich, wir haben eine Menge gemeinsam. Nicht nur, dass wir beide Schäfer sind, Wir sind beide Theologen, also beschäftigen uns mit Wahrheiten über Gott. Und wir sind auch beide Singer-Songwriter. Also das, was wir so denken und das, was wir so, da machen wir gerne mal Lieder draus. Und so habe ich gedacht, nehme ich auch diese Predigt mal zum Anlass eines kleinen Coachings mit David, so ein bisschen Mentoring, weil das hat man mit mir ja auch irgendwann mal gemacht, und würde einfach aus künstlerischer Sicht die eine oder andere Anmerkung führen, die uns dann aber auch durchaus noch mehr in die Tiefe des Psalms führt. Wir haben es mit drei Bildern zu tun. Das erste Bild ist ein Bild von einem Gott, der uns komplett versorgt. Der Herr ist mein Hirte, mir wird gar nichts wird mir mangeln. Ein Schaf braucht nicht viel, grüne Auen, frisches Wasser, viel mehr braucht das nicht. Führung auf rechter Straße, damit man nicht direkt dem Wolf in die Arme läuft, ist gut, ja. Erquickte Seele, keine Ahnung, warum ein Schaf das braucht, aber es ist dann vielleicht noch so Bonus. Also ein Schaf braucht nicht viel, und dieses erste Bild von einem Gott, der uns komplett versorgt. Und es ist ein gängiges Bild, ja, von dem Hirten und dem Schafen in der Bibel. In Jesaja zum Beispiel, Kapitel 53, 6, da heißt es: Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder wandte sich auf seinen Weg. Früher habe ich an dieser Stelle der Predigt immer gesagt, Schafe sind ziemlich dumme Tiere. Und bei meinem Glück ist immer irgendein Schäfer im Publikum, der anschließend ein Gespräch will und sagt, das stimmt gar nicht, sind hochintelligente Tiere, so ein Quatsch und so. Deswegen habe ich das jetzt auch vielleicht ein bisschen zeitgemäßer formuliert. Schafe sind sehr, sehr einseitig begabt. Sehr, sehr einseitig begabt, die können ganz viele Dinge, ganz wunderbar, sind sehr sensibel und ja, bla bla. Aber sie haben ein Problem, nämlich sie sind Herdentiere. Sie können nur als Herde überleben, sie schaffen es sich alleine, aber sie sind zu dämlich, zusammenzubleiben. Und Jesaja vergleicht das mit uns Menschen, der sagt, wir sind genauso einseitig begabt. Wir gingen alle in die Irre wie die Schafe. Ein jeder schaut auf seinem Weg, jeder macht sein Ding, Hauptsache ich allein, ich hau mir rein, jeder ist sich selbst der Nächste, jeder macht so seins, jeder ist für sich unterwegs und wir laufen auseinander. Wir sehen es in der Gesellschaft immer mehr, wie sehr wir auseinanderdriften, wie mehr es in die Extreme geht, wie mehr es in die Klüppchen geht und das Gegeneinander und so weiter. So sind Schafe. Und dieses Bild vom Hirten will uns Folgendes transportieren, nämlich Schafe sind völlig abhängig. Hunde, die kannst du auswildern. Ich habe gehört, in Australien gibt es Landstriche, die haben echte Probleme mit Gangs oder mit Rudeln, sagt man, von wilden Hunden. Das waren irgendwann mal ganz normale Köter, einfach ausgewildert, und die haben einen Rudel und die überleben. Die gehen jagen, die sorgen für sich. So, kannst du mit Schafen nicht machen, die werden einfach vom Wolf gefressen. Ja, ist ein Herdentier, sind völlig abhängig vom Hirten. Das heißt, Schafe sind völlig abhängig und der Hirte ist völlig verantwortlich. Genialer Psalm. Tolle Verheißungslage, kein Mangel. Ich frage mich immer, wenn ich das so predige in der Kirche, Leute, wir haben eine tolle Verheißungslage, kein Mangel. Dann gucke ich so in die Gesichter und kriege so bestenfalls höfliche Lächeln. Manchmal sage ich dann Sachen wie, wenn diese Verheißungslage dein Herz mit Freude erfüllt, dann sag doch mal deinem Gesicht Bescheid. Aber es hat schon einen Grund, warum wir irgendwie da noch nicht so abgehen. Wir nehmen das so zur Kenntnis, das ist ja alles sehr, sehr schön, aber denken dann vielleicht auch an Engpässe und Mangelsituationen, an Einsamkeit, an Pleite sein, an keinen Job haben, wo wir vielleicht gerade so stehen. Grüne Auen, frisches Wasser, also Nahrung, ist alles geklärt. Erquickung der Seele. Also, die Seele wird erfrischt, gestärkt, belebt. Führung auf rechter Straße, total genial. Wir dürfen wissen, dass wir als seine Kinder von ihm Orientierung bekommen. Wir bekommen eine Richtung, wir bekommen einen Sinn. Wir brauchen nicht rumzuirren. Er führt uns. Und dieses Bild will Folgendes sagen: Gott hat einen Charakter. Und dieser Charakter ist, er ist ein wunderbarer Hirte und er ist nur gut. In jeder Situation deines Lebens darfst du wissen, aufgrund dieser Verheißungslage, Gott meint es gut und Gott ist nur gut. Bei Gott gibt es auch nicht Kleingedrucktes. Ja? Bei Gott gibt es auch nicht so hintenrum oder über den Tisch gezogen werden oder irgendwie, Tagesform. Oder nein, Gott ist ein wunderbarer Hirt und er ist nur gut. Genial. Also für mich persönlich hätte ich gar nicht mehr Psalm 23 gebraucht. ich bin so ein Kind der charismatischen Bewegung. Wir haben immer ganz kurze Chorusse gesungen, stundenlang haben wir die wiederholt. Und das wäre hier so gewesen, fände ich völlig okay. Aber ich schreibe ihm erstmal was ins Heft. Ich habe geschrieben, lieber David, super erbaulich und mutmachend, weiter so. Ja, und dann geht das Ding weiter. Ein zweites Bild, ein Gott, der Mut macht und tröstet. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken, dein Stab, die trösten mich. Oh, oh, jetzt muss ich schon mal ein paar Sachen hier anmerken, lieber David. Also das Erste, ne, was ja gar nicht geht, ist dieser willkürliche Wechsel von Objekt zu Subjekt. Also es ist ja so, in einem poetischen Text versucht man ja nicht nur durch Reime, Herz auf Schmerz oder so, einen gewissen Gleichklang zu erzeugen, sondern so viel Gleichmäßigkeit wie möglich. Ist doch nicht so schwer. Wer oder was ist mein Hirte? Der Herr, Subjekt. Wen weidet er auf einer grünen Aue? Mich, Objekt. Finde ich gut. Gott, Subjekt, der Handelnde und ich, das Schaf. Mäh, mäh, mäh. Vollkasko abgesichert, grüne Auen, frisches Wasser, kein Mangel und er macht das alles. Ist doch genial. Und jetzt? Wer oder was wandert im Todestal? Ich. Ich bin auf einmal das Subjekt. Das klingt irgendwie so doch ein bisschen mehr auch danach, dass ich hier auf mich gestellt bin. Ein bisschen. Ich mache mal ein paar konstruktive Vorschläge. Man will ja nicht nur einfach so rumkritisieren. Ne? Guck mal, David. Mein erster Vorschlag ist, auch wenn er mich führt durchs Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück, dann ist dieser Wechsel von Subjekt auf Objekt vermieden. Oder noch besser, auch wenn er mich trägt durchs Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück. Stelle ich mir ganz toll vor. Grüne Auen, frisches Wasser, aber jetzt muss es mal durch dieses Tal. Und dann trägt er mich und ich habe gar keine Angst. Und ich bin auch so satt, ich brauche auch gerade gar kein Gras. Und es ist alles nur Paletti und Gott ist nur gut. Ach Mensch, und überhaupt, wieso Trost? Ich brauche keinen Trost. Ich habe eine Verheißung, keinen Mangel. Kein Mangel, kein Trost, oder? Grüne Auen, frisches Wasser. Warum brauche ich Trost? Warum brauche ich neben diesem genialen Gottesbild, wo ich voll Kasko abgesichert bin von seinen Verheißungen und von seinem Charakter, warum brauche ich ein zweites Gottesbild in Ergänzung, das ganz schön in Spannung zum ersten steht, von einem Hirten, der bei mir ist, in den finstersten Momenten meines Lebens, in finsteren Todestälern? Warum brauche ich das? Die Antwort ist ganz einfach. Weil ohne dieses zweite Bild, nur mit diesem ersten Bild, das ja zugegebenermaßen wunderschön ist, hätten wir so ein Happy-Clappy-Wohlstandsevangelium. Alles super, Gott ist gut, alles nur cool, müssen nur glauben, müssen nur und alles gut, alles wird besser. Das ist sehr, sehr schön und das klingt auch sehr gut. Es macht auch ganz viel Spaß, das zu predigen. Das Problem ist nur, dass es sehr oft nicht funktioniert. Und dann ist man enttäuscht. Und in Gemeinden, wo nur das betont wird, dieser gute Gott und Verheißungen und alles gut und alles Paletti und so, interessanterweise sind das nicht gerade Gemeinden, wo es viele chronisch kranke Menschen gibt. Und zwar nicht, weil die dort alle geheilt würden, wäre ja schön, sondern weil die das da einfach nicht so gut aushalten. Ja? Weil dieses zweite Gottesbild einfach fehlt. Ich sag mal, Leben mit Gott in einer gefallenen und unvollkommenen Welt. Wir sind Gottes Kinder, wir sind errettet, er hat uns den Heiligen Geist gegeben, alles total gut, das ist alles Realität, Bild 1, Gott ist gut. Aber wir leben immer noch in einer gefallenen und unvollkommenen Welt. Und ich benutze jetzt mal ein schlaues Wort, das müsst ihr euch nicht merken, aber da, wo das nicht gepredigt wird, entstehen Irrlehren. Die meisten Irrlehren sind vom Wesen her alle gleich. Es gibt etwas, das nennen Theologen den eschatologischen Vorbehalt oder die eschatologische Spannung. Eschatologie ist ja diese Lehre von den letzten Dingen, von dem, was noch auf uns zukommt, wenn Jesus wiederkommt und so weiter. Das ist ja Eschatologie. Wir leben in einer Spannung als Christen und zwar zwischen dem schon jetzt und dem noch nicht. Schon jetzt. Der Herr ist mein Hirte. Ja, mir wird nichts mangeln. Gott ist gut. Ich bin ein Sieger in Christus. Ich bin ein neuer Mensch. Alles cool, alles super. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin schon jetzt. Und manchmal diese Momente von noch nicht. Ich hätte mir so gewünscht, dass Gott hier eingreift. Ich hätte mir so gewünscht, dass diese Sache hier anders läuft. Ich hätte mir so gewünscht, dass meine Ehe noch zu retten gewesen wäre. Ich hätte mir so gewünscht, dass mein guter Freund nicht gestorben wäre. Ich hätte mir so gewünscht und ich laufe so vor die Wand, wenn ich nur in einem Schon-Jetzt-Glauben stehe. Wenn mein erstes Gottesbild nicht durch das zweite ergänzt ist. Ich laufe vor die Wand. Es ist nicht realistisch. Dies ist eine gefallene und eine unvollkommene Welt. Wir hatten einen ganz, ganz tollen Mann in der Gemeinde und er hatte eine schlimme Diagnose, Krebs. Und er ging so durch alle Sachen, durch die man durch muss, mit Chemo und Bestrahlung und ziemlich harte Zeit. Er war so tapfer, er war so vorbildlich, er hat so geglaubt. Am Ende hat er den Krebs zunächst mal besiegt. Und selbst der Arzt sagte, es sei ein erstaunlicher Heilungsverlauf und guckte sich das so an. Und dann hat er dem Arzt direkt gesagt, ja, er sei auch Christ und er wäre in der Gemeinde und es wäre auch gebetet worden und wir glauben, dass Gott Wunder tut. Und der Arzt hat gesagt, ja, also das können Sie aber wirklich nochmal sagen, das ist wirklich ein Wunder. Da freue ich mich aber so sehr für Sie. Selbst der Arzt hat das, das hat ihm so viel bedeutet. Und dann habe ich gehört, er ist im Gottesdienst nächsten Sonntag. Und er will ein Zeugnis geben, will uns das erzählen. Wir haben uns alle riesig drauf gefreut. Und so vor dem Gottesdienst habe ich dann noch ein bisschen rumgestresst, wie Pastoren das so machen und geguckt, ob alles klar war. Und habe ihn gesucht mit den Augen, fand ihn nicht. Und dann kam seine Frau nach vorne. Ich sage, wo ist er denn hier? Ich wollte wegen dem Zeugnis nochmal mit ihm sprechen. Sagte, nee, das müssen wir leider verschieben, das geht heute nicht. Ich sage, ach, das ist ja schade, warum denn nicht? Ja, Magen-Darm liegen alle flach. Und dann habe ich gelacht. Dann hat sie mich so irritiert angeguckt, wieso lachst du denn jetzt so? Findest du das jetzt doof oder was? Ich sage, nein, ich find's genial. Das, meine Lieben, ist eschatologischer Vorbehalt. Schon jetzt beantwortet Gott Gebete, die Gemeinde hat gefastet, geheilt von Krebs. Aber konnte das Zeugnis leider nicht geben, weil er die Scheißerei hatte und im Bett lag. Wisst ihr, was das ist? Das ist völlig normale Christusnachfolge. Genau so ist es. Wir dürfen Gott vertrauen, wir dürfen an Wunder glauben, wir dürfen dafür beten und wir dürfen es auch manches Mal erleben. Das heißt aber nicht, dass du nie wieder krank wirst, Schätzelein. Das heißt aber nicht, dass du es jetzt irgendwie hinter dir hast oder so mit allen Leid dieser Welt. Nein, es ist immer punktuell. Es ist schon jetzt und dann noch nicht. Die Heiligung, dass wir sein dürfen immer mehr wie Jesus, ist uns verheißen schon jetzt. Und wie oft sind wir enttäuscht und wieder auf den Knien und ernüchtert, auch manchmal durch ein großes noch nicht. Das ist so wichtig, das auf dem Schirm zu haben, dieses zweite Gottesbild. Der Gott, der uns wirklich, der nur gut ist und der uns versorgt, aber ein Gott, der auch im finsteren Todestal bei uns ist. Ich habe dafür noch was ins Heft geschrieben. Wechsel von dritte auf zweite Person. Schon wieder, ne? Muss doch nicht sein. Wir wollen doch kontinuierlich. Der Herr, das ist dritte Person. Und ob ich schon wanderte im finsteren Todestal so bist, du bei mir, das ist zweite Person. Ist ja so. Es gibt ja künstlerische Freiheit. Das heißt, du kannst, wenn du einen poetischen Text schreibst, einen lyrischen Text, kannst du alle Prinzipien außer Acht lassen, wenn das dir künstlerisch dient. Das ist künstlerische Freiheit, das ist okay. Ich habe bei meinem Deutschlehrer immer künstlerische Freiheit plädiert. Und er hat gesagt, ja Uwe, aber bei künstlerischer Freiheit, da geht es darum, dass du das Prinzip vom Deutsch her begriffen hast, aber aus einem guten Grund jetzt mal außer Acht lässt. Bei dir habe ich eher den Eindruck, du hattest es nicht begriffen. Und als ich über diese Kritik nachdachte, die ich dem David in sein Heft geschrieben habe, warum muss man jetzt auf die zweite Person gehen? Mach doch weiter. Und ob ich schon wanderte im finsteren Todestal, so ist er bei mir. Mach doch, bleib doch bitte so in einer Form. Da dachte ich, nee, das ist vielleicht doch künstlerische Freiheit. Das ist eine Riesen-Message. Die Message ist, in den finsteren Todestälern kommen wir per Du mit Gott. Ich habe schon so viel erlebt in meinem Leben, ich habe schon so viel gelernt, Theologe und Bücher gelesen und große Schlauigkeiten übernommen oder selbst entdeckt und was ich schon alles überlegt habe und durchdacht habe und darüber geschrieben habe. Aber wisst ihr was? in den finstersten Todestäler meines Lebens. Da kam ich da nicht mehr dran. Da gab es nicht viel mehr als den Herrn Jesus aus der Sonntagsschule. Den kannte ich schon mit 5. Und so vieles, was danach kam, vieles davon richtig und manches vielleicht übertrieben und keine Ahnung. Aber ich will nur sagen, der Herr Jesus aus der Sonntagsschule, mit dem war ich schon immer per Du. Das ist der, der so ganz, ganz nah kommt. Und es sind die finstersten Todestäler unseres Lebens, die uns oft ganz, ganz nah zu Gott bringen. Wenn es uns so richtig gut geht und wenn wir so richtig Fortschritte machen und wenn die Gemeinde wächst und wenn das Projekt wächst und wenn du beruflich gerade befördert worden bist, wenn du ein Start-up machst irgendwo und das geht voll durch die Decke und hey, dann dankst du Gott und bist gut drauf und so weiter. Aber das sind meistens nicht die Momente, die dich unfassbar nah zu Gott bringen. Im Alten Testament, da gibt es ja diesen Mann Hiob, der so unfassbar vom Leben auf die Fresse gekriegt hat. Also unfassbar. Ich bin sehr dankbar. Ich persönlich glaube ja, dass Hiob ein Roman ist. Manchmal werde ich von Evangelikalen dafür kritisiert. Oh, das ist aber liberal, das ist wie so ein Roman. Naja, Schätzelein, wenn du mal guckst, Bibel wird ja aufgeteilt, ist in den poetischen Büchern, nicht in den Geschichtsbüchern. Also kann ja sein, dass es ein biografischer Roman ist und stattgefunden hat, muss aber nicht. Also ich hoffe nicht, weil dieser Mann Hiob, das ist schon ziemlich krass, was mit dem Mann passiert. Also ein gottesfürchtiger Mann, lebt voll mit Gott, liebt Gott, alles paletti, alles richtig gut. Und dann auf einmal gibt es nur noch auf die Fresse, weil Gott da mit dem Teufel irgendwas rumzockt, also schwer, schwer, schwer zu verstehen. Aber am Ende des Buches hat er einen Durchbruch und das Leben wird wieder gut und es wendet sich und er wird wieder glücklich. Und dann sagt er was, das fasst für mich eigentlich das Buch von Hiob zusammen. Und das ist genau das, was David sagt. Er sagt, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Es gab so viel, es gibt so viel Hörensagen, auch in meinem Glaubensleben. Ich kann mit euch über Theologie reden und ich kann diskutieren und ich kann euch ein griechisches Wort oder ein hebräisches Wort und ich kann über, ja, es gibt so vieles, alles nicht falsch, alles keine Sünde, zumindest keine grobe und hier und da auch mal hilfreich und so, aber so vieles vom Hörensagen. Aber jetzt hat mein Auge dich gesehen und das ist halt was passiert. Deshalb gibt's die finsteren Todestäler unseres Lebens. Dieses zweite Gottesbild ist von einem Jesus, der Leid, Angst und Verlassenheit sehr gut kennt. Ich leide manchmal darunter, dass so in unserer Anbetungskultur in den Gemeinden hin und her, an vielen Orten, Jesus immer der König ist. Immer die Krone, immer das Zepter, immer auf dem Thron. Ich sag mal, ich habe einmal ein Lied geschrieben, spielen wir im Moment nicht. Das heißt, Götter, die groß und allmächtig sind, die gibt's wie Sand am Meer. Fast jede Religion hat sowas am Start. Das beeindruckt mich nicht sehr. Doch er war ganz anders. Er wurde Mensch und machte sich ganz klein, um uns kleinen Menschen dieser Welt menschlich nah zu sein. Hallo? Habt ihr schon mal was von einem Gott gehört, der sich beschreibt und sagt, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig? Da gehe ich so über den Markt der Religionen und höre, Allahu Akbar, dann hier, wir, Gott ist groß und Gott ist mächtig. Und Gott steht daneben und sagt, sanftmütig und von Herzen demütig. Das passt überhaupt nicht zur Religion. Wie krass ist das denn? Ein Gott, der von seinem heiligen Trost aus, allmächtig hin oder her, von diesem Thron aus konnte er uns nicht erlösen. Er wurde Mensch. Ich habe gerade Weihnachten gefeiert. Krippe, Asylant, Armut, Schmach, ganz, ganz unten. Und wisst ihr, was für mich ganz berührende Worte sind aus dem Mund Jesu? Jesus hat ja immer vom Vater geredet. Ich und der Vater sind eins. Ich und der Vater. Wer mich sieht, der hat den Vater gesehen. Und der Sohn kann nichts von sich selbst tun. Nur, was er dem Vater tun wird. Vater, Vater, Vater. Immer Vater, Vater, Vater. Sein ganzes Leben. Und dann am Kreuz sagt er, Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich kannte eine Menge negative Gefühle in meinem Leben. Ich kannte viele Jahre dieses Gefühl der Gottverlassenheit nicht. Gott nicht mehr spüren und sich verraten und verlassen fühlen von Gott, weil einfach so schreckliche Dinge passiert sind, weil es mir einfach so schlecht geht oder weil es gerade so herausfordernd ist. Ich weiß nicht, wer von euch diese Erfahrung schon mal gemacht hat. Aber was für ein Gedanke, dass ich einem Gott diene, der, was menschliches Leid angeht, was Schmerzen angeht, was Enttäuschung, Verrat angeht, kann das mit jedem von uns aufnehmen. Nicht ein Gott, der auf seinem hoch erhabenen Throne sitzt und sagt, komm, erstmal Worship, dann bringe ich schon alles in Ordnung. Sondern ein Jesus, der neben mir in der Scheiße kniet und den Arm um meine Schultern hat und sagt, Baby, ich bin da gewesen. Ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Was für eine Spannung zu diesem ersten Bild. Aber wie wichtig. Und statt zu verzweifeln an einem allmächtigen Gott, haben wir Trost und Mut und Kraft durch unseren Bruder Jesus, der mit uns weint. Wir brauchen keine Angst haben. Er macht uns Mut und er tröstet uns. Es ist so wichtig, weil wenn wir nur mit diesem ersten Bild unterwegs sind, wisst ihr, was passiert in den finsteren Todestälern unseres Lebens? Dann kommt der Engel des Lichts und sagt, naja, hast wahrscheinlich nicht genug gebetet. Naja, bist wahrscheinlich nicht konsequent genug gewesen in der Nachfolge. Ich habe schon als Kind, ich bin ja hochgradig ADS, ne? So Leute denken ja immer ein bisschen anders. Ich hatte immer schon so, wenn der Prediger, ich fand das immer faszinierend, als Kind dachte ich das schon, in unsere Gemeinde kann jeder kommen, das Mikrofon nehmen, jeder Gastprediger und kann sagen, das Problem ist, es wird nicht genug gebetet. Und alle sagen Amen und senken so ganz traurig das auf. Das kannst du einfach immer unterstellen und das passt. Und schon mit 11 hatte ich diesen Revolutionär oder diese Frage, dass ich sagte, wann kommt eigentlich mal ein Prediger, der unserer Gemeinde sagt, wie viel Gebet wäre eigentlich genug Gebet? Und vielleicht als B-Teil der Frage, und wenn man dann noch mehr betet, ist es dann eigentlich Sünde? Wenn das die einzige Prägung ist und Saat und Ernte und im finstersten Todestal, hören wir von Gott ein Ätschi-Bätschi, hat alles nicht gereicht, war alles nicht gut genug. Ich wollte ja grüne Auen und frisches Wasser für dich, aber hast du nicht verdient? Warst du nicht brav genug? Hast du nicht genug Bibel gelesen? Warst du nicht genug Zeugnis gesagt? Hast du nicht genug gebetet? Um das mit der Steuererklärung, ich weiß, es war nur ein Hunderter, aber ich hab's gesehen, mein Freund. Das ist alles, was du dann hast. Ein Angriff auf dein Gottesbild. Wie wichtig sind diese beiden Bilder? Gott in seinem Charakter, wunderschön, besorgt um mich, grüne Auen, frisches Wasser, so ist er, das ist mein Gott. Und in dieser gefallenen und kaputten Welt, dieser Jesus, der neben mir kniet und seinen Arm um mich hält und sagt, ich verstehe das genau, ich habe diese Tränen auch geweint und der mit mir weint, was für ein Gott. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich früher, wenn ich mal über diesen Psalm gepredigt habe, hier aufgehört, also in diesem Bild vom Schaf und dem Hirten, und habe über diesen Teil hier nie gepredigt. Dachte irgendwie, Mensch, ne? Ist doch so genial, das erste Bild, wozu brauche ich das hier noch? Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Ach David, wieder so ein willkürlicher Wechsel. Objekt, Subjekt, zweite Person, dritte Person. Und jetzt wechseln wir sogar mal eben das ganze Bild, die gesamte Metapher aus. Es lief doch gerade so gut. Deswegen habe ich mal geschrieben, lieber David, schöne Metapher, aber völlig unnötig. Es ist schon alles gesagt, lieber neuen Psalm draus machen. Für die nächste Staffel, wer weiß, hast du schon mal den ersten Psalm. Oder es gibt dann eben 151 Psalme. Um das hier mal aufzuklären, den Untertitel, warum es keine 151 Psalmen gibt. Weil dann habe ich mich natürlich gefragt, diese ersten beiden Gottesbilder, bedeutet das denn nicht, dass wir für immer in dieser Spannung bleiben? Also ich finde die nicht immer nur schön. Diese Spannung zwischen diesem allmächtigen Liebenden und diese Spannung zwischen dem finsteren Todestal. Und heißt das denn nicht, ich sage mal was sehr Ketzerisches, haltet das mal für einen Moment aus. Heißt das denn unterm Strich nicht, dass Gottes Verheißungen vielleicht ganz nett gemeint sind. Aber wenn es darauf ankommt, nicht unbedingt zuverlässig. Würde es dann das nicht heißen, ja, ich kann mal heilen, klar, kann mal passieren. Aber diese Spannung zwischen diesem ersten und diesem zweiten. Und auf einmal dachte ich, ach du meine Güte, wie konnte ich das denn ein Leben lang übersehen? Ich glaube, dass dieser dritte Teil ein drittes Gottesbild uns zeigen will, nämlich von einem Gott, der uns in seine Ewigkeit führt. Auf einmal sind wir nicht mehr Schafe auf der Weide. Natürlich muss der raus aus diesem Bild. Das ist ein irdisches Bild. Gott ist ganz weit weg. Gott ist groß. Wer versteht schon Gott? Wir sind Schafe. So wie Schafe zum Hirten. Das ist ein ziemlicher Abstand. Die können nicht mal Mathe. Ne? Der weiß, was gut für sie ist. Die sind zu dämlich zum Zusammenbleiben. Der macht alles. Der kümmert sich. Der, das ist Gott und Mensch und Schaf oder Mensch und Gott in die andere Richtung. Tolles Bild. Aber jetzt sind wir beim Hirten zu Hause. Ach du meine Güte. Nicht mehr grüne Auen und frisches Wasser, sondern ein reich gedeckter Tisch und ein überfließender Becher. Versteht ihr? Das, was auf Erden grüne Auen und frisches Wasser war, ist jetzt ein reich gedeckter Tisch und ein überfließender Becher. Und jeder Segen auf Erden, alles, was du cool findest, jeder Segen auf Erden ist nur ein Vorgeschmack von der Herrlichkeit des Himmels. Vorgeschmäcker, wunderbare Natur. Es gibt ja Leute, die jetzt kommen und sagen, weißt du, im Himmel, Uwe, musste mal, da gibt's keinen Sex. Ja, wer will denn da hin? Hallo? Also ich glaube schon. Ich kann mir nicht vorstellen, dass im Himmel jemand sitzt und sagt, ah, ja, sehr schön hier und die Engel und der Lobpreis, alles toll, aber ich hätte ja auf Erden schon gerne einen Partner gehabt und wäre nicht so viel alleine gewesen. Und jetzt ist Himmel, jetzt gibt's das alles nicht mehr. Schätzelein, das ist nicht wahr. Ich glaube das nicht. Wird ausdrücklich von mir bestritten. Halleluja. Ist das Evangelium? Alles, was schön ist, alles, was erbaulich ist, alles, was uns erfreut, alles, was ein Segen ist auf dieser Erde, ist ein Vorgeschmack auf das Gleiche, aber in Vollkommenheit. Und was hier grüne Auen und frisches Wasser ist, ist da reich gedeckter Tisch und überfließender Becher. Es wird Recht gesprochen und Unrecht wird wieder gut gemacht. Wir werden dort bedient von Gott angesichts unserer Feinde. Vielleicht bist du aus deinem Job geflogen nach 25 treuen Jahren und die haben Lügen über dich erzählt und du bist vors Arbeitsgericht gegangen und in der ersten, in der zweiten und der dritten Instanz hast du nicht recht bekommen und du bist kurz davor, daran zu verbittern. Glaub mir, ich verstehe das sehr, sehr gut. Aber lass mich dir mal sagen, wir glauben, dass jeder Fall noch einmal aufgerollt wird vor dem letzten Richter und dass Gerechtigkeit geschehen wird in Ewigkeit. Und das Unrecht wieder gut gemacht wird in Ewigkeit. Wir brauchen in unserer Theologie wieder dieses dritte Gottesbild auch stärker. Wir sind hier nicht zu Hause in dieser gefallenen Welt. Wir sind hier Wanderer. Wir sind unterwegs. Wir haben ein Ziel. Und im Himmel werden wir miteinander bekennen, mit all Millionen und Milliarden von Menschen und Christen, die dort sein werden und von Menschen im Laufe der Menschheitsgeschichte und übrigens auch mit allen Haustieren und allen drum und dran, glaube ich von Herzen, die werden dann auch reden. Ja, es ist völlig biblisch und dein Hamster wird dir noch einiges zu sagen haben. Ja, ich lese nicht in der Schöpfung, die Schlange sprach zu Eva, Eva aber sprach, hoch, Adam, eine Schlange, die redet, gibt's das denn? Nein, nein, es schien ganz normal zu sein, egal. Wir werden alle miteinander in Ewigkeit bekennen, Gott erfüllt seine Verheißungen zu 100%, Punkt. Aber eben auch in Bezug auf die Ewigkeit. Die Ewigkeit gehört dazu und manche seiner Verheißungen erfüllt er dann. Und keiner muss Angst haben, auf Erden was verpasst zu haben, was es im Himmel nicht gäbe. Zwar schön da, naja, besser als Hölle, und ne, aber so viele tolle, aufregende Dinge, die gibt's da nicht mehr. Glaub ich kein bisschen. Alles wird wieder gut gemacht. Ich bin aufgewachsen in einer Gemeinde, da gab es viele alte Menschen, die hatten zwei Kriege erlebt. Und alle deren Lieder, da gab es immer die letzte Strophe, die handelte vom Himmel. Und einst am Ende meiner Bahn wird mir der Himmel aufgetan. Immer ging es im letzten Strophe um den Himmel. Das war so ganz dolle Teil der Theologie. Die hatten ganz viel von diesem zweiten Gottesbild, hier alles scheiße, Aber der Herr Jesus kommt wieder. Die beteten noch immer, Jesus und komm wieder und so. Und ich dachte immer, nö. Ich will noch eine Ausbildung machen. Und ne? Mein Vater sagte mal zu mir, da war ich gerade so verknallt. Er sagte, ja, Jesus kommt bestimmt bald wieder, du. Der Jimmy Carter hat gerade hier Frieden gemacht zwischen Israel und Ägypten. Also ist er der Antichrist. Und auch den Antichrist gab es schon ganz, ganz viele Auflagen. Und ich glaube gar nicht, dass ihr nochmal heiratet oder so eine Sache macht. Und ich dachte, nein, gerade frisch verknallt, weißt du. Und in diesem Wohlstand, in dem wir leben, hat sich mehr eine Theologie heute breit gemacht, die betont sehr viel das Hier und Jetzt. Gott will, dass du glücklich bist. Gott will, dass du gut drauf bist. Alles richtig, gut gehört, frisches Wasser, gute Augen und so weiter. Wir brauchen die drei, ihr Lieben. Merkt ihr das? Wir brauchen diese Theologie des Himmels. Wir brauchen als Christen dieses Unterwegssein mit dem Gedanken, ich habe ein Ziel. Der Himmel ist die Hoffnung, die uns kämpfen lässt. Der Himmel ist die Hoffnung, die uns kämpfen lässt in dieser Erde. Der Himmel ist ein starker Trost, aber keine billige Vertröstung. Manchmal habe ich so den Eindruck, wir reden nur noch über den Himmel bei einer Beerdigung. Auferstehen und so, ist ja auch richtig da. Ne? Aber ihr Lieben, es gehört auch in die ganz normale Verkündigung hinein, dieses Ausgerichtetsein auf ein Ziel. Der Himmel ist keine Vertröstung. Es gibt Christen, die leben so ihr Christsein so, ich sag mal, Gemeinde ist wie so eine Art Bushaltestelle. Da sitze ich auf dem gepackten Koffer und warte auf die Entrückung. Ne? So sonntags morgens spielen die Christen Selbstentrückung. Irgendwie, die sind alle nicht da in ihren Wohnungen, die sind nirgendwo zu finden, die sind alle irgendwie an ihrer Bushaltestelle. Und ne, demnächst kommt und holt Jesus uns hier raus und bis dahin, naja, gucken wir, dass wir irgendwie so klarkommen. Solchen Christen möchte ich gerne sagen, Schätzelein, geh nach Hause, pack aus, wir gehen nirgendwo hin. Wir sind hier aus gutem Grunde, weil wir haben einen ganz, ganz wichtigen Auftrag. Wir stehen in einem Kampf gegen den Gott dieser Welt. Ich habe Jahrzehnte nur Gemeinde gebaut und mich mit Theologie beschäftigt. Und irgendwann mal hat Gott zu mir gesagt, sag mal, möchtest du mal was Ordentliches machen? Und ich habe damals eine Initiative gegründet, für die ich heute arbeite. Wir treten Türen ein, wir holen Kinder aus Bordellen in Indien und in Bangladesch. Und ich meine, das gehört alles zusammen, wisst ihr. Aber der Kampf ist noch nicht gekämpft. Unser König ist im Exil und er hat gesagt, er wird wiederkommen und er wird herrschen und er wird regieren. Er ist jetzt noch im Exil und diese Welt wird beherrscht vom Gott dieser Welt. Deswegen ist sie auch so scheiße. Und wir sind hier als Widerstandskämpfer, nicht um es uns bequem zu machen, um uns möglichst gut zu integrieren und unauffällig über die Runden zu kommen bis zur Entrückung. Wir sind hier als Partisanen, als Widerstandskämpfer. Wir sind hier als Brückenkopf eines kommenden Reiches, eines Königs, der noch im Exil ist. Und wisst ihr, als Jugendlicher haben mich ja schon die großen Revolutionen so begeistert. Französische und russische und so Umsturz und so fand ich immer cool. Gerechtigkeit und so und die Armen stehen auf und nehmen sich und... Aber das Traurige ist ja bei den Revolutionen, die man so oft erlebt hat, ist, dass man hat sein Leben dafür gegeben, dass die Kinder es mal besser haben sollten und hat ja teilweise nur einem noch viel schlimmeren Despoten auf den Thron verholfen. Welcher Revolutionär, welche Generation von Revolutionären hatte jemals die Garantie, dass das, wofür wir jetzt kämpfen, wirklich kommen wird? Und dass der, der dann regieren wird, wirklich gerecht sein wird und dass wir alle dabei sein werden? Wenn wir das nicht mehr auf der Rechnung haben, dass das Reich Gottes auf uns zukommt, dass wir ein Ziel haben, dann ist der Himmel nur billige Vertröstung für eine Brede am Grab. Aber so ist er eine unfassbare Kraft. Als ich mich mit Kinderprostitution beschäftigt habe, werde ich nie diesen Moment vergessen. Und mir wurde so klar und deutlich noch einmal in meinem Denken, was da passiert. Und ja, wer ist denn der reiche Mann und wer ist denn der arme Lazarus in einer globalisierten Welt? Ja, ich gehöre zu den 10% dieser Menschen dieser Welt, die 90% der Ressourcen zur Verfügung haben und ihr auch. Und dann las ich das von der Ausbeutung der dritten Welt, in vielerlei Hinsicht aber auch von den Kindern, deutsche Sextouristen und viele andere Gründe. Und ich bat Gott, mir zu verzeihen. Und ich hörte eine Stimme in meinem Herzen, ich erzähle euch keinen Scheiß, ich sage sowas nicht so sehr oft heute mehr. Ich hörte eine Stimme in meinem Herzen, die sprach zu mir, sorg dafür, dass es aufhört, Junge. Sorg dafür, dass es aufhört. Und wenn ich das Menschen erzähle, die sagen, naja, wir können immer Einzelnen helfen und so, aber es ist die Mafia, es ist ein Multimilliardengeschäft dahinter, Kinder verschleppen und was und Indien und wie das alles zusammenhängt. Ich glaube, dass ich gerade dabei bin, es zu beenden. Weil wenn dieser König kommt, werde ich mitten in der Schlacht sein. Ganz egal, wie viele Orks um mich herum sind. Ganz egal, wie heftig der Kampf tobt. Ganz egal, wie sehr es gerade nicht danach aussieht, als würde ich gewinnen. Er hat gesagt, sorgt dafür, dass es aufhört. Und das werde ich tun, solange ich lebe. Mit jedem Atemzug werde ich das tun. Es macht mich entschlossen und es macht mich militant zu wissen, dass ein König jetzt, hier und jetzt bei mir ist und mit mir kämpft. Aber dass ein König, der jetzt im Exil ist, auf diese Erde kommen wird. Und dass wir, dass Kinderprostitution, dass Drogensucht, dass Ausbeutung, dass Ungerechtigkeit, dass das ganze gottverdammte Unrecht dieser Welt beendet sein wird. Und dass unser König Jesus mit uns herrscht. Und seine Herrschaft ist, wir sitzen am Tisch und er schenkt uns ein. Was für ein Gedanke. Was für ein wichtiges drittes Bild. Wir brauchen alle drei, um gerade zu laufen. Ich schließe mit einem wunderschönen Zitat von Dietrich Bonhoeffer. Mag sein, dass der jüngste Tag morgen anbricht. Dann wollen wir gern die Arbeit für eine bessere Zukunft aus der Hand legen. Vorher aber nicht. Amen.